Schleuderfahrt das für die Jünger gewesen sein muss, am Donnerstagabend, als sie das Passamahl zusammen feiern, wo sie denken, jetzt kommt der Messias, dann wird Jesus verhaftet, dann wird er gefoltert, dann wird er getötet, alles, wofür sie gelebt und geträumt haben, komplett kaputt, nichts mehr davon übrig geblieben. Dann die Frauen, die auf einmal sagen, hey, Jesus ist auferstanden. Dann Jesus, der ihnen selber begegnet. Dann das Erleben, da ist etwas geschehen, was sie gar nicht begreifen können. Dann die Ausgießung des Heiligen Geistes, dann Jesus weg und dann irgendwie was ganz Neues, Start der Kirche. Das sind für uns alte Kamellen. Aber für die Menschen damals war das wirklich eine rasante Fahrt. Und wir können das, glaube ich, gar nicht so nachvollziehen, was das für diese Leute bedeutet hat. Diese Menschen, die Jesus da begegnet waren und die seine Schüler, seine Anhänger wurden, das waren sehr viele von denen, waren Leute, die davon träumten, dass Israel frei wird und endlich von der Bedrückung der Römer befreit wird. Und dass sie irgendwann einmal nochmal selber das Sagen haben über ihr eigenes Land. Und dass es endlich einmal Gerechtigkeit gibt. Und jetzt mit der Auferstehung Jesu und dem Glauben daran, dass Jesus der Messias, der versprochene Retter Gottes ist, hatte Gott sich seinem Volk wieder sichtbar und deutlich zugewandt. Und sie lebten in der Hoffnung, dass das Gericht Gottes in kurzer Zeit kommen wird. Und in dieser Zeit war für diese Menschen das Gericht Gottes nicht so ein Drohding, mit denen irgendwelche Pfarrer versuchten, eine Gemeinde irgendwie mal ein bisschen in Zucht und Ordnung zu halten, sondern in dieser Zeit war das Gericht Gottes eine Erlösung, weil sie dachten, all die Menschen, die andere Menschen mit Gewalt unterdrücken, all diese Menschen werden sich rechtfertigen müssen vor Gott. Es gibt niemanden, der irgendeinen mal rumgeschubst hat, der sich nicht endlich dafür rechtfertigen muss, dass er das getan hat. Und dann wuchs diese Gemeinde rasant. Und das war klar, weil sie dachten ja, dass die Welt ist bald zu Ende. Sie haben sozusagen 120% gegeben, weil sie mussten nicht mehr Energie aufsparen aus der Vergangenheit für die Zukunft, weil es dauert ja nicht mehr lang. Sie haben ihre ganzen Klamotten verkauft. Sie haben, man könnte sagen, in so einer kommunistischen Hippie-Kommune gelebt oder so. Wobei das jetzt vielleicht auch falsche Entscheidungen, falsche Bilder auslöst. Aber sie haben viel gemeinsam gehabt und die Gemeinden wuchsen und es mussten deswegen natürlich auch viele Sachen entschieden werden. Und das war für die Apostel war das sicherlich nicht einfach. Sie mussten überlegen, welche sind jetzt die verbindlichen Regeln für Christen? Also wie verhält man sich in der christlichen Gemeinde? Wie macht man den Gottesdienst? Wie läuft das eigentlich? Oder dann gab es noch eine große Schwierigkeit, das zog sich durchs ganze Judentum durch. Es gab die Juden, die hebräisch-aramäisch aufgewachsen waren, also aus Palästina kamen. Und dann gab es die große Menge von Juden, die irgendwo ums Mittelmeer herum geboren waren und die zumeist von ihrem Denken her und von ihrer Kultur her griechisch geprägt waren und die viele Dinge ganz anders sahen. Und diese beiden unter einen Hut zu bringen in einer Gemeinde, ohne dass es da Streitereien gibt, das war richtig schwierig. Und dann kommt der Moment, wo eine Botschaft die Apostel in Jerusalem erreicht, mit der sie nicht gerechnet hätten, die komplett nicht auf ihrem Plan stand. Eine Sache, die einfach ungeheuerlich und unfassbar war, für uns heute vollkommen easy, aber für die Menschen damals unfassbar war. Petrus, ein gläubiger Jude, ein glühender Verehrer Jesu, einer, der eine wichtige leitende Position in der Gemeinde hatte, war in ein Haus gegangen, voll von unbeschnittenen Ungläubigen. Spürt ihr diesen Ekel? Dieses, das kann ja nur gar nicht sein, das geht ja überhaupt nicht. Er ist da einfach reingegangen. Er ist nicht nur da reingegangen, er hat auch noch gepredigt von Jesus. Eigentlich hat Jesus dafür einen Begriff, Perlen vor die Säue. Weil das sind Unbeschnittene. Und dann hat er nicht nur gepredigt, sondern dann hat er auch noch so gut gepredigt, dass der Heilige Geist auf diese Unbeschnittenen fiel, so wie damals auf die wahren Christen zu Pfingsten. hoffentlich ist das nur ein Gerücht. Weil was bedeutet das, wenn das tatsächlich passiert ist? Was bedeutet das, wenn das tatsächlich passiert ist, dass diese unbeschnittenen, stinkenden, ungläubigen Heiden Götzenanbeter, wenn da der Heilige Geist wirklich genauso draufgefallen ist, was macht man dann? Der nächste Schritt ist, sie kämen zu uns, in die Gemeinde, in unsere schöne Gemeinde. Könnt ihr euch das vorstellen? So Leute auf einmal bei uns in der Gemeinde? Das sind die Gerüchte. Und dann kommt Petrus von seiner Reise wieder zurück nach Jerusalem und er muss natürlich sofort zu der Gemeindeleitung und muss sich vor denen rechtfertigen und erklären. Und er erzählt, ich habe das eigentlich auch nicht gewollt. Aber dann hat Gott mir so eine Vision gegeben, wo er mir eklige, perverse Sachen gezeigt hat, also Würmer und Krabbeltier, nicht andere Sachen, die man denken könnte, und sagte, iss das. Und ich habe gesagt, nein, ich esse das nicht, ich bin ein ordentlicher Jude, ich esse das nicht. Und Gott sagt, hör mal, was meckerst du an dem rum, was ich dir gebe? Wenn ich dir das gebe, dann ist das okay. Und dann kriegt Petrus diesen Auftrag, zu diesen Leuten zu gehen. Und damit sagt Petrus, war für mich klar, das gibt mir Gott jetzt vor die Füße, das muss ich tun. Und dann ist mit denen genau das Gleiche passiert nach der Predigt wie bei uns. Wer bin ich, dass ich mich gegen das Handeln Gottes entscheide? Und da heißt es dann in der Apostelgeschichte im 11. Kapitel, als die Apostel und die anderen das hörten, beruhigten sie sich. Sie priesen Gott und sagten, Gott hat also auch den Heiden den Weg gezeigt, sich von Grund auf zu ändern. Auch sie können nun das wahre Leben finden. Für uns ein netter Satz, wir sind nämlich die, vor denen die sich geekelt hätten. Die meisten von uns jedenfalls, denke ich mal. Aber für diese Menschen muss das eine Hammeraussage gewesen sein. Eine viele Jahrhunderte alte Tradition wurde zack gebrochen. Einfach so. Und das ist eigentlich eine unglaubliche Sache. Und absolut erstaunlich. Und ich finde es total super, dass die Apostel sich darauf einlassen. So einen riesigen Schritt hat es, glaube ich, in der Geschichte des Christentums kaum noch ein zweites Mal gegeben. Dieser Schritt. Und für uns heute bedeutet das, dass die christliche Religion nicht als kleine jüdische Sekte stecken geblieben ist, sondern dass die christliche Religion sozusagen sich entfalten konnte mit all dem, was dazugehört. Sowohl mit den Guten als auch mit manchen Sachen, die vielleicht nicht so doll sind. Aber wie es oft in der Realität ist, der Ärger kommt dann hinterher. Im ersten Schwange der Begeisterung sagt man, oh, super, toll, neue Stelle, neues Leben, neue Stadt und man findet alles klasse. Und wenn man dann eine Weile da ist, merkt man auf einmal, das zwickt aber doch an der einen oder anderen Stelle. Ich meine, Leute sind erst dann merkwürdig, wenn man sie näher kennenlernt. Dann merkt man, dass das doch gar nicht so einfach ist. Und das ist denen auch so gegangen, ne? Und dann gibt es doch ganz schön viel Ärger. Es gibt ganz schön viel Ärger, weil die Heidenchristen, also die aus heidnischer Tradition stammenden Christen sagen, hör mal, den ganzen jüdischen Schnickschnack, den müssen wir alle nicht machen. Jesus ist für uns gestorben und das reicht. Kühlschrank mit getrennten Fächern oder so, hör mir auf, das brauchen wir alles nicht. Jesus allein, das zählt. Und ja, ich meine, logisch, ich meine, die jüdischen Christen, die seit Jahrhunderten darauf trainiert waren und sich Mühe gegeben haben und ihr ganzes Herz hineingelegt haben, die lassen doch einfach nicht auf ihre Tradition spucken und sagen, ja, hör mal, das brauchen wir alles nicht. Und so gibt es dann so viel Stunk, dass letzten Endes es doch ein Treffen geben muss von Menschen, von wichtigen leitenden Leuten, die darüber diskutieren. Und das ist das sogenannte Apostelkonzil. Und dann heißt es in Apostelgeschichte 15, als Paulus und Barnabas mit ihrem Bericht zu Ende waren, ergriff Jakobus das Wort. Also Paulus und Barnabas hatten erzählt, wie das so in diesen jüdischen Gemeinden abgeht und wie viele Leute sich da bekehren und dass Gott da großartig wirkt, aber dass das heidnische Gemeinden sind und so sind die auch. Und da sagt also Jakobus, ihr Brüder, hört mir zu. Simeon hat deutlich gemacht, wie Gott selbst sich als Erster den Heiden zugewandt hat. Aus ihnen hat er ein Volk gebildet, das zu ihm gehört. Wir sollten sie lediglich in einem Brief auffordern, einige Dinge zu unterlassen, die sie unrein machen. Sie sollen keine Götzen verehren, nicht mit Verwandten schlafen, sie sollen kein Fleisch von Tieren essen, die nicht ausgeblutet sind oder Blut zu sich nehmen. denn diese Vorschriften des Mose werden seit vielen Generationen in allen Städten verkündet. Hier finden wir einen interessanten Kompromiss, den die Apostel da finden. Sie sagen, es gibt ganz viele Dinge, jüdische Regelungen, die nur aus der Tradition des Judentums verständlich sind, die sind vielleicht für Heiden wirklich nicht da. Aber es gibt sozusagen ein paar Dinge, die einfach No-Gos sind, die wahrscheinlich auch in vielen anderen Kulturen auch No-Gos sind. Und das eine ist, sie sollen nur Gott, den wahren Gott anbeten und nicht mehr ihre heidnischen Götter. Das heißt, sie sollen sich eindeutig für Jesus Christus entscheiden und da nicht irgendein Galama rummachen. Das zweite ist das Thema Inzucht und Inzest. Das geht gar nicht. Und das dritte ist, kein Blut von Tieren essen. Da steckt folgende Idee hinter. In dem Blut steckt das Leben. Klar, ne, wenn du so einen anschlitzt und das Blut läuft raus, kannst du sehen, wie der immer weniger lebt. Der wird immer bleicher und irgendwann ist er tot. Und das Leben gehört Gott. Und weil das Leben Gott gehört, kannst du nicht einfach sozusagen versuchen wollen, das Leben in dich aufzunehmen. Weil das ist sozusagen Leihgabe von Gott. Und wenn du sozusagen Blutwurst ist, irgendwie so, ne? Dann hat das nach damaligem Denken bedeutet, dass du das Blut trinkst oder isst, um dir die Lebenskraft dieses Tieres oder dieses Opfers einzuverleiben. Und das ist sozusagen eine Anmaßung, weil du dir Lebenskraft klaust, die nicht dir gehört, sondern die Gott gehört. Das heißt also, es ist ein Versuch, sich über die Schöpfung Gottes zu erheben und zu sagen, ich nehme von der Kraft, der Lebenskraft, die Gott in das Leben hineingetan hat, nehme ich mir noch mehr. Das ist im Grunde genommen das, was hinter den Vampiren steckt, die Idee. Ne? Die trinken nur das Blut und leben ewig, weil sie sozusagen diese Lebenskraft kriegen. Okay. Das ist, wie es bei den ersten Christen zugegangen ist. Das heißt, es waren junge, neue Gemeinden, die sehr viel entscheiden mussten, die auch auf einer Tradition standen. Und das möchte ich jetzt in Verbindung bringen mit den Faktoren, die die vitalen Gemeinden verarbeiten. Und wenn du mal auf die nächste Folie gehst, bitte. Zack. Dort sind vier Dinge aufgelistet, die wichtig sind als Faktoren für die Gemeinde, nämlich wenn es darum geht, Veränderungen und Neues zu wagen und zu wachsen. Und jetzt kommen meine vier Punkte in der Predigt, aber das wird schnell gehen. Das erste, die Ruhe trügt manchmal. Vom Prinzip her ist es doch oft so, dass wir Veränderungen entgegenstehen. Wir Alten aus Gewohnheit. Ich meine, wenn man erstmal sich in sein Leben eingerichtet hat und bestimmte Gewohnheiten hat, dann ist es echt schwer, die zu brechen. Wir haben eine gewisse Vorstellung davon, wie unser Leben laufen soll. So lief es schon seit 20, 30, 40, 50 Jahren. Und wir wollen, dass es da keine Veränderungen gibt. Und manchmal funktioniert das auch, obwohl es eigentlich nicht mehr funktioniert. Und wenn dann durch eine Lebenssituation ein Druck kommt, stellen wir auf einmal fest, wir leben schon längst über die Möglichkeiten dessen unserer Gewohnheiten, an die wir uns gewohnt haben. Eigentlich können wir gar nicht mehr das halten, woran wir uns gewöhnt haben. Aber wir stehen dem Neuen entgegen, weil wir uns nicht ändern wollen. Ich weiß, es ist vielleicht bitter, aber ein Beispiel, was ich ganz oft erlebt habe, ist, ich war oft in Gemeinden, wo die Leute echt Kohle hatten und deswegen natürlich auch ein eigenes Haus. Und am Ende sieht es so aus, da ist ein Riesenhaus, wo ja die drei Kinder aufgewachsen sind und so. Der Mann ist gestorben und die Frau ist da alleine. Die kommt die Treppen nicht hoch, weil das oft ja Häuser sind mit Treppen. Die braucht das ganze große Haus nicht. Der Garten ist auch vollkommen sinnlos. Die Kinder wohnen irgendwo in Deutschland. Aber die Frau kann sich nicht vorstellen, aus diesem Haus auszuziehen. Obwohl sie das Haus nicht mehr sauber halten kann, obwohl sie nicht ins Schlafzimmer kommt, das im ersten Stock ist oder so. Das sind Lebenssituationen, wo man versucht, was aufrechtzuerhalten, weil man sich daran gewöhnt hat. Und ich kann das total verstehen. Aber trotzdem, und irgendwann kommt dann die Krise, irgendwie man fällt einfach nur hin und hat eine Schwierigkeit, sich zu bewegen oder so, kommt die Treppe nicht mehr hoch und dann auf einmal wird klar, dass eigentlich das Haus überhaupt schon sehr lang viel zu groß war. Es ist manchmal schwierig, von geliebten Dingen Abschied zu nehmen. Als junger Mensch gibt es, glaube ich, auch Sachen. Ich meine, junge Menschen sind voll scharf eigentlich auf neue Sachen. Die wollen das auch anders machen als ihre Eltern. Aber es gibt eine Sache, die uns als junge Menschen auch begleitet, nämlich unsere Prägung. Du gehst in eine neue Stadt, bist mit der Schule fertig, fängst was ganz Neues an und irgendwie merkst du, dass du auf einmal wieder in die gleichen Rollenklischees reinrutscht, wie du in der Klasse auch warst. Aber eigentlich wolltest du doch davon Abschied nehmen. Du wolltest nicht mehr der Klassenclown sein und jetzt auf einmal musst du auch wieder die Jokes machen in einer Vorlesung oder so. Also da ist es, glaube ich, eher solche Sachen, die im Weg stehen können und wo man gar nicht so, ja, wo es gar nicht so einfach ist, sich davon loszulösen. Weil das kostet auch Reflexion und wirklich Prägungen zu ändern, ist auch echt viel Arbeit. Da muss man wirklich was reinstecken und das ist gar nicht so einfach. Bei den 7 Faktoren hier kommt das auch vor als Auslegung, nämlich Risikobereitschaft zugeben, wenn etwas nicht funktioniert und aus der auf Herausforderungen für Gemeinde und Umfeld kreativ zu reagieren. Wenn wir also in eine Situation kommen, wo das uns Gewohnte und Geliebte nicht mehr funktioniert und wo wir merken, das passt eigentlich nicht mehr richtig, wir geben uns sehr viel Mühe, aufrechtzuerhalten, kann es einfach manchmal auch sein, dass man den Mut haben muss zu sagen, okay, ich bin bis hierhin damit gekommen, aber es funktioniert einfach nicht mehr. Ich muss eigentlich mal richtig genau nachgucken, was ist eigentlich wirklich dran. Und das gilt für unser persönliches Leben, wie auch als für Gemeinden gilt das auch. Ich meine, wenn die evangelische Kirche jetzt darüber nachdenkt, wo stehen wir eigentlich, was machen wir eigentlich, dann ist das auch sichtbar. Wir haben viel zu lange auf unserer Tradition beruht, die auch voll okay ist und viele Vorteile hat, die aber an vielen Stellen auch in der heutigen Zeit gar nicht mehr so ohne weiteres funktioniert. Okay, das zweite ist, kein Abschied in Groll. Wenn wir was Neues anfangen, gibt es unterschiedliche Motivationen. Und was nicht gut ist für uns letzten Endes ist, wenn wir sozusagen das Neue starten und das Alte hassen und das Alte einfach komplett auf die Müllkippe versuchen zu kippen. Das funktioniert nämlich nicht, weil das wird nicht entsorgt und verbrannt auf der Müllkippe. Das purzelt uns immer wieder in den Schoß. Das, was wir aus unserer Vergangenheit in unserem Leben mitbringen, können wir nicht einfach so auslöschen, sondern es wird immer wieder uns begegnen. Und weil es uns immer wieder begegnet, ist es gut, was Neues anzufangen, aber mit dem Alten irgendwie auf positive Art und Weise abgeschlossen zu haben oder im Frieden mit dem Alten zu leben. Das ist ganz deutlich bei dem, was da Jakobus als Statement gibt, denn er ist bereit für das Neue. Er sagt, hey Leute, lasst uns die Heiden umarmen, auch wenn sie unbeschnitten sind und Dinge essen, die wir uns gar nicht vorstellen können, Schweinefleisch und all solche Sachen. Aber sie gehören jetzt zu uns, weil Gott uns das deutlich gemacht hat. Lasst uns sie umarmen. Aber es gibt ein paar Dinge aus unserer Tradition, die sind doch so wichtig, die sollten wir nicht einfach wegschmeißen, die sollten wir nicht einfach wegkippen. Und deswegen sagt er dann, denn diese Vorschrift des Mose, und das ist ja schon ziemlich lange her und ziemlich alt, diese Vorschriften des Mose werden seit vielen Generationen verkündet und daran wollen wir festhalten. Das heißt, der Jakobus macht, die Apostel machen bei diesem Konzil zwar einen riesigen Schritt nach vorne, aber sie sind trotzdem immer noch ein Stück im Gleichgewicht mit ihrer Vergangenheit und können was Positives daraus ziehen. Indem sie sagen, ja, da gibt es Regeln, die verstehen einfach nicht Juden wirklich nicht. Aber es gibt ein paar Sachen, die müssen eigentlich jedem deutlich sein und das ist okay so. Und deswegen lasst uns das aufnehmen. Wenn wir also in Situationen kommen, wo wir etwas Neues anfangen, verhagelt es uns die Sicht auf das Neue, wenn wir das zu sehr aus dem Groll gegenüber dem Alten machen. Dann schießen wir unter Umständen zu weit über das Ziel hinaus. Und das hilft uns auch nicht. Okay? Das steht auch hier drin. Die Vergangenheit wird bejaht. Neues gewagt. Es ist wichtig, dass man zu dem, was war, ja sagen kann. Okay? Mein dritter Gedanke. No risk, no fun. Ich meine, stimmt nicht immer irgendwie, besonders wenn ich so Extremsportler sehe, da denke ich so, oh, das muss echt nicht sein. Aber trotzdem, es ist so, wenn wir irgendwie was Neues und Aufregendes erleben wollen, dann müssen wir auch irgendetwas wagen. Wer nur so einen winzigen Titsch wagt und anstelle eines schwarzen T-Shirts ein ganz, 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 ganz dunkelgraues T-Shirt kauft, der wird nichts wagen. Also, vielleicht habt ihr es mal gesehen, ich habe vor einigen Monaten habe ich es gewagt, ein lilanes T-Shirt zu kaufen. Meine Kinder sagen, ey, nee, das geht gar nicht. Weil die kennen mich eigentlich nur in dunklen T-Shirts oder so. Ne? Weiße T-Shirts ziehe ich nicht an, weil die beschlabber ich so schnell. So lila T-Shirt. Also, aber so ein lila T-Shirt ist nicht wirklich gewagt, oder? das ist nicht krass. Wenn ich jetzt hier ein lila T-Shirt drunter hätte, da würde keiner sagen, boah, hast du den Ralf gesehen? Ey, Hammer, lila T-Shirt oder so. Ne? Also wenn man wirklich etwas vorwärts gehen will, muss man manchmal wirklich was wagen und einen großen Schritt machen. Und das kann einem manchmal auch wirklich Angst machen. Und es ist auch wirklich wichtig, sich zu überlegen, was für ein Risiko gehe ich ein. Weil es gibt nämlich Leute, die gehen auch Risiken ein, wo man sich von vornherein schon sagen kann, irgendwie, ne, man muss schon irgendwie auch noch eine Reißleine-Möglichkeit haben oder so, oder sinnvoll haben. Und manchmal ist es auch so, es gibt gute traditionelle Gründe dagegen. Also das war sicherlich auch die Situation des Jakobus. Und deswegen war dieses erste begeisterte, ja super, dass das passiert ist, ist dann doch noch hintenrum ein bisschen schwierig geworden, weil es natürlich viele Argumente aus der Bibel, aus dem Alten Testament gab, wo sich Leute gesagt haben, hier, ihr Apostel, das könnt ihr nicht einfach so sagen. Ne? Also die 10 Gebote, da steht nicht drin irgendwie, und Mose gab dem Volk Israel die Gebote und sagte, diese Gebote sollen die nächsten 2000 Jahre für euch gelten, aber wenn Jesus kommt, dann könnt ihr das Ganze schrotten oder so. Ne? Da ist kein Verfallsdatum drin. Ne? Also es gibt manchmal ja auch gute Gründe dagegen. Aber manchmal muss man etwas Neues wagen. Vor allen Dingen dann, wenn die Situation sich verändert. Und mit ihrer bisherigen Tradition, und das haben die Jünger wahrscheinlich gar nicht so wahrgenommen und die Apostel und die erste Gemeinde, konnten sie den Auftrag Jesu nicht komplett erfüllen. Denn der Auftrag Jesu heißt, macht zu Jüngern alle Völker. Nicht macht zu Jüngern alle Juden, die unter all den Völkern leben. Sondern es heißt, macht zu Jüngern alle Völker. Und das haben die ersten, weiß nicht wie viele Jahre, aber die ersten Jahre haben die das komplett übersehen. Und das Letzte. Das ist kleine Erfolge sehen. Im Reich Gottes ist es so, dass viele, viele Dinge klein angefangen haben. Da darf man nicht kleckern, da muss man klotzen. Ist so ein Marketingspruch, aber der gilt nicht für die Dinge, die in der Bibel geschehen. Wenn ihr euch überlegt, ne, ich meine, wie fing das Volk Israel an? Abraham. Wie viele, viele, viele Kinder hatte er? Einen. Sein Sohn Isaak auch nicht doll besser. Also das fing ganz schön klein an. Oder David, der König irgendwie. Wie fing das an? Er wurde gesalbt und dann musste er erstmal so als, ja, schwer zu sagen irgendwie, als Warlord oder so in der judäischen Wüste leben und immer auf der Flucht vor König Saul, bis dann irgendwann dann doch tatsächlich seine Königschaft kam. Also die Anfänge sind ganz, ganz oft klein. Nicht umsonst erzählt Jesus auch das Gleichnis vom Reich Gottes und sagt, das Reich Gottes ist wie eine Kokosnuss? Nein. Wie ein Kürbis? Nein. Wie ein Senfkorn. Und das Senfkorn ist ein sehr kleines Samenkorn. Aber daraus wächst ein großer Baum. Jesus selber macht deutlich, die Art und Weise, wie Gott in der Welt agiert, ist ganz, ganz oft, dass aus ganz kleinen Dingen etwas geschieht. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass wir kleine Erfolge sehen. Wenn wir etwas Neues anfangen in der Gemeinde, etwas Neues ausprobieren, dann muss das nicht gleich in der ersten Woche der totale Kracher sein, sondern man muss auch ausprobieren und gucken. Und es ist wichtig, kleine Erfolge zu sehen. Und ich glaube, das ist auch für unser persönliches Leben ganz, ganz wichtig. Wo immer und wann immer wir gerade versuchen, an uns selber etwas zu optimieren, und ich denke mal, an den meisten von uns ist ja irgendwo was zu optimieren, und wir dann irgendwelche Bücher oder Berichte lesen von Leuten, die das gemacht haben, dann sind die ja schon am Ende und haben, 30 Kilo abgenommen und Muskelberge oder so, ne? Oder was weiß ich, oder sind jetzt schon Milliardär. Und wir gucken auf diese Riesensachen, versuchen das dann auch so ein bisschen und dann stehst du auf der Waage und denkst, 200 Gramm. Neue Strategie beim Geld. Ich habe diesen Monat tatsächlich 5 Euro über. Ne? Sonst hatte ich immer nichts über, jetzt habe ich 5 Euro über. Da wird schwer eine Million draus. Wir gucken, glaube ich, einfach viel zu viel auf die Maximalgewinner, auf die Maximalveränderer. Und wir gucken viel zu wenig darauf, dass wenn wir versuchen, in unserem Leben was Neues zu machen, etwas zu ändern, etwas in eine andere Richtung zu bringen, dass schon das Kleine zählt. Die Sache ist die, bei einer Distanz ist es nicht entscheiden, wie viel Grad du deine Richtung änderst, sondern wie weit der Weg ist. Wenn ich hier eine Linie ziehe und ich verlagere die um ein Grad nach links, dann sind das hier auf der Bühne noch vielleicht ein Zentimeter oder zwei. Dann sind das da hinten an der Treppe vielleicht 50 Zentimeter oder so. Aber wenn ich diese ein Grad veränderte Linie weiterziehe bis nach Freiburg, dann sind das schon ein paar Meter. Und wenn ich die durchziehe bis nach, weiß nicht, Pusemuckel, das ist irgendwo ziemlich weit weg, dann ist das schon richtig viel. Und wenn wir davon ausgehen, dass wir alle noch einiges an Leben vor uns haben, dann bedeutet das, dass eine kleine Veränderung natürlich in der ersten, in der zweiten, in der dritten Woche, in dem ersten Jahr noch relativ wenig ist. Aber es kann auf unsere Lebenszeit gerechnet, auf die Perspektive, die wir haben können, kann es vielleicht nach hinten dann viel ausmachen. Und so ist es auch mit dem Reich Gottes. Ich meine, damals, ne, als im Römischen Reich diese komische jüdische Sekte sich überlegte, hey, wir sind keine jüdische Sekte mehr, sondern wir machen jetzt einen auf Weltreligion oder so. Ne? Da haben die Kaiser das gar nicht mitgekriegt, weil es denen so dermaßen egal war, dass keiner was davon irgendwie Notiz genommen hat. Und trotzdem, das Römische Reich ist tot. Und wir sind da. Daran können wir sehen, wie wichtig das ist. Okay. Das war meine Predigt. Und jetzt gehen wir stramm in den nächsten Teil des Gottesdienstes über. Und wir wollen heute in diesem Gottesdienst salben.